Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Schönen guten Abend. Für die Menschen in Südafrika ist der heutige Brand des Parlaments in Kapstadt ähnlich einschneidend wie das Feuer in Notre Dame für die Franzosen. Das Parlament war ein Ort der Identifikation, ein Symbol für die Demokratie. Unser erstes Thema. Dann fragen wir, was zu tun ist, damit unsere Museen grüner werden. Denn bislang sind viele Kunsthäuser echte CO2-Schleudern. Und wir sind in einer der neuen Kulturhauptstädte Europas, Esch-sur-Alzette in Luxemburg. Das ist eine interessante Region, was den Strukturwandel angeht. Weg von Hochöfen und Bergwerken hin zu neuen Forschungs- und Kulturstandorten. Seit heute früh steht das Parlamentsgebäude in Kapstadt in Flammen. Und wie es aussieht, wird kaum etwas davon übrig bleiben.
Noch immer quillt Rauch aus dem Gebäude in der Innenstadt von Kapstadt. Die enorme Hitze der Flammen hat das Dach des historischen Gebäudeteils von 1884 teilweise zum Einsturz gebracht, sagte J.P. Smith, Chef der Feuerwehr und Rettungskräfte in Kapstadt.
The roof of the building has collapsed on the one side.
Das Feuer hat sich fortgesetzt im neuen Teil des Parlamentsgebäudes. Die Einsatzkräfte haben Risse in den Wänden entdeckt. Das ist sehr beunruhigend. Sie berichten auch, dass sie bereits einige Zeit vor Ort waren, als die Brandmelder ausgelöst haben. Das System scheint verspätet reagiert zu haben. Außerdem war offenbar die Wasserzufuhr für die Sprinkleranlage abgedreht, erklärte die Ministerin für Infrastruktur Patricia de Lille gegen Abend.
So there was no water to trigger that automatic sprinkler system coming on, because somebody's closed the valve.
Eine Person sei im Parlamentsgebäude festgenommen worden. Laut Polizei handelt es sich um einen 51-jährigen Mann. Die Brandursache ist aber weiter völlig unklar. Ich kann auch bestätigen, dass die Ermittlungen jetzt von der Spezialeinheit übernommen worden ist, die für Angriffe auf Staatsgebäude zuständig ist. Am Morgen stand eine dichte schwarze Rauchsäule über dem Parlament. Flammen schlugen aus dem Dach. Sicherheitskräfte hatten das Feuer im dritten Stockwerk des ältesten Gebäudeteils entdeckt. Dort befinden sich Büros und die Länderkammer Südafrikas, der National Council of Provinces. Dort sei der Brand unter Kontrolle. Weiter in Flammen stehe aber der neuere Gebäudeteil mit dem Sitzungssaal und den Büros der südafrikanischen Nationalversammlung, so Ministerin de Lille. Verletzt worden sei bisher niemand. Das Parlament war wegen der Weihnachtsferien geschlossen. Parlamentssprecher Moloto Mutabo bestätigte dem Fernsehsender SABC, das Sicherheitspersonal im Parlament sei derzeit reduziert. Staatspräsident Cyril Ramaphosa machte sich am Mittag ein Bild von den Löscharbeiten. Der Abgeordnete Steve Swart sagte, es mache ihn zutiefst traurig, die Flammen zu sehen. Dass ausgerechnet das Parlament in Flammen steht, hat enorme Bedeutung für alle Parlamentarier und alle Menschen in Südafrika. Denn hier hatten wir das Morgengrauen der Demokratie 1994. Im Parlamentsgebäude in Kapstadt hatte es bereits im vergangenen März gebrannt. Im April wütete ein verheerendes Feuer am Tafelberg und zerstörte unter anderem die Universitätsbibliothek mit wertvollen historischen Beständen.
Karin Wehrheim über das brennende Parlamentsgebäude von Kapstadt. Über die Bedeutung dieses Parlaments möchte ich jetzt mit Wolfgang Drexler sprechen. Er lebt seit Jahrzehnten als Korrespondent in Kapstadt, hat schon dort studiert. Er schreibt vor allem für das Handelsblatt. Und wir erreichen ihn 200 Kilometer nördlich von Kapstadt in den Bergen. Guten Abend, Herr Drexler.
Ja, guten Abend nach Berlin.
Sie waren damals gerade relativ frisch in Kapstadt, als der Präsident de Klerk am 2. Februar 1990 in diesem Parlament die Freilassung von Nelson Mandela verkündet hat. Ist das der Moment, der sich unvergesslich in dieses Gebäude und die kollektive Erinnerung daran eingeschrieben hat?
Ja, ich denke schon, dass das der Moment war, den nicht nur ich, sondern in Südafrika mit diesem Parlament verbindet. Also ich entsinne mich noch sehr gut. Ich war gerade mit dem Universitätsstudium fertig. Mein erstes Jahr als Korrespondent und es war ein heißer Sommertag, dieser 2. Februar. Und es wurde zwar was gemunkelt und erwartet, aber dass der de Klerk an diesem Tag das Land auf den Kopf stellen würde mit dieser Rede, damit hatte eigentlich keiner gerechnet. Da ging es ja um alles. Da wurden die letzten Apartheidsgesetze abgeschafft. Da wurde die Wiederzulassung des ANC, der Jahrzehnte verboten war, die Widerstandsbewegung wurde verkündet und natürlich die Freilassung aller politischen Gefangenen, darunter auch Nelson Mandela, eine Woche später schon. Also eine sensationelle Rede und ich denke, das ist die Rede und auch das Ereignis, was Südafrika mit diesem Parlament verbindet.
Das heißt, dieses Gebäude hatte und hat ein besonderes Gewicht für die Befreiungsbewegung.
Es hat ein Gewicht für das ganze Land, denke ich, in dem Fall. In dem Fall war es eben praktisch die Preisgabe der Macht durch die weiße Minderheitsregierung. Und genau, was Sie sagen, eben dadurch, dass eben Nelson Mandela kurz davor von de Klerk neben dem Parlament empfangen wurde, auf seine Freilassung vorbereitet wurde und dann das Parlament das Herzstück der neuen Demokratie wurde. Dadurch hat es natürlich dann auch für die Widerstandsbewegung, für den ANC eine ganz neue Bedeutung erfahren. Und das hat ja auch heute quasi Herr Ramaphosa nochmal gesagt, der derzeitige Staatspräsident, der hat gesagt, hier war das Morgengrauen der Demokratie 1994, als Mandela dann als erster schwarzer Staatspräsident an die Macht kam und in dieses Parlament Einzug hielt.
Ein Kollege aus unserem Fazit-Team, der verglich das vorhin so ein bisschen mit der Umwidmung des Reichstags in Berlin. Also ein Gebäude, das durchaus auch historisch belastet war, konnte neues Vertrauen in die Demokratie symbolisieren.
Genau, das sehe ich ganz ähnlich. Das war eben ursprünglich das weiße Parlament, das Apartheidsparlament, was ja übrigens, wie auch sicherlich bekannt ist, so eine Kompromisslösung zwischen den Weißen war. Da gab es ja auch zwischen Buren und Engländern lange Streit. 1910 dann dieses Parlament, da in Kapstadt sitzt die Legislative, das Parlament also, und die Regierung sitzt in Pretoria. Das ist bis heute noch der Kompromiss. Die Judikative übrigens in Bloemfontein, in der Mitte des Landes. Also überall gab es da Kompromisse. Und dann eben durch diese Art, es stimmt, kann man durchaus so sagen, so Umwidmung durch die Rede und dann eben den Einzug des ANC in das Parlament und auch die Annahme dieses Parlaments als neues Symbol des neuen Südafrikas, der Regenbogennation, wie der gerade verstorbene Bischof Tutu es nannte. Dadurch hat es mit Sicherheit diese Art Umwidmung erfahren in einem sehr positiven Sinn und wird heute deswegen auch so bedauert, dass man da die Flammen sieht, die das also niederbrennt.
Das Stadtbild von Kapstadt hat ja nur sehr wenige historische Bauten aufzubieten. War das Parlament also auch architektonisch was Besonderes in der Stadt?
Das ist es zweifellos. Es sieht also zum einen sehr schön aus. Jeder Tourist kommt da vorbei, der also die sogenannte Government Avenue entlang geht. Das ist an dem schönen alten Company Gardens, da wo der Van Riebeck, der Stadtgründer, den Garten und den Gemüsegarten angelegt hat. Also eine sehr schöne grüne Lunge am Parlament. Es ist eins der ganz, ganz wichtigen Gebäude zusammen mit dem alten Castle, das eben die Holländer angelegt haben, am Hafen direkt. Dann gibt es die alte City Hall, wo Mandela seine erste Rede hielt. Dann gibt es das schöne Malaienviertel noch in Kapstadt und die Slave Lodge, wo die Sklaven verkauft wurden. Aber das Parlament ist so die vierte, fünfte ganz große, schönes Gebäude in Kapstadt, was man verbindet mit der Stadt selber, im Zentrum gelegen, mit dem Tafelberg dahinter. Also eine ganz wunderbare Kulisse eigentlich. Und das war auch heute so schlimm zu sehen. Dann, ich habe ja auch die Bilder auf dem Computer gesehen, wie die Rauchwolken da rausstiegen. Das geht einem schon sehr nah, weil es eben wirklich dieses Herzstück auch der Kapstädter Innenstadt ist.
Wir haben das eben schon kurz im Beitrag unserer Korrespondentin angedeutet bekommen. Dieser Brand ist nicht der Erste, der das Kap erschüttert.
Genau, es brennt regelmäßig, muss man sagen. Es ist also, gehört auch zur Vegetation hier dazu, dass gewaltige Brände hier durchrauschen. Habe ich über die Jahre immer wieder erlebt, dass der Tafelberg in Flammen stand. Wir hatten ja gerade einen Großbrand im April dieses Jahres, der eben auch oberhalb des Parlaments im Berg wütete. Aber dann gingen die Flammen runter auf meine alte Alma Mater, die Universität Kapstadt. Brannte da die Bücherei nieder und auch eine uralte Mühle. Auch ein ganz furchtbares Feuer, was eben auch historische Bauten ruinierte, aber die Innenstadt dann eben verschonte. Und die gehören aber dazu. Es gibt ja eine Vegetation, den Feinboss, der braucht diese Feuer, um auszusamen. Alle 10 Jahre muss der mal abfackeln und dann geraten diese Feuer leider auch leicht außer Kontrolle, weil die sich dann mit starken Winden häufig verbinden und dann kann das auch mal runtergehen, eine Feuerwalze in die Stadt sogar. Also ungewöhnlich sind Feuer nicht. Kapstadt, muss man auch sagen, hat eine sehr fitte Feuerwehr. Deswegen bin ich überrascht, dass dieses Feuer so lange wüten konnte. Ich sehe ja selber, dass es heute Morgen um 4 angefangen haben soll und noch immer da Rauchnester sein sollen. 12 Stunden später, unbegreiflich für mich, wo diese Feuerwache keine 5 Minuten entfernt ist, dass das so lange brennen kann und quasi jetzt das Gebäude, ja, wie man hört, fast bis auf die Grundmauern ja ausgebrannt hat. Dass also auch die Parlamentseröffnung vermutlich am 10. Februar ganz woanders natürlich stattfinden muss.
Die ganze Woche war Südafrika ja mit der Beerdigung von Desmond Tutu befasst, dem früheren Erzbischof und Anti-Apartheidskämpfer. Die Zeremonie fand gestern in der St. Georgs-Kathedrale in Kapstadt statt. Ist das in der Nähe des Parlaments?
Ja, das ist eigentlich unglaublich. Es ist praktisch das Nebengebäude vom Parlament. Das sind 100 Meter, die St. George's Cathedral direkt neben dem Parlament liegt. Deswegen auch, also ich habe da auch natürlich dran denken müssen, heute ist fast eine Symbolik, weil mit Bischof Tutu natürlich der letzte der großen drei geht. Also Nelson Mandela natürlich, dann Frederick de Klerk, als der diese Rede gehalten hat, von der ich anfangs sprach, und die Apartheid abschafft, und Bischof Tutu als der Schirm über dieser ganzen Geschichte. Die drei Großen jetzt gegangen, und deswegen für mich diese Symbolik, weil ja Südafrika in gewisser Weise auch ein sehr schweres Jahr hatte. Es gab diese schweren Unruhen in der Provinz KwaZulu-Natal im Zusammenhang mit der Festnahme des korrupten Präsidenten Zuma. Also da brannte das Land schon mal eine Woche. Und jetzt dieser Brand, also es erinnert doch daran, dass das Land jetzt durch sehr schwere Zeiten auch politisch geht. Und wenn man vielleicht aber mit etwas Positivem noch abschließen möchte, das Land ist eigentlich jetzt sehr gut durch diese Omikron-Pandemie gekommen. Südafrika hat sich da prima geschlagen, hat das Land ein bisschen durchseucht, aber sehr verantwortlich. Also da muss man sagen, hat das Land wiederum eine schwierige Lage sehr gut gemeistert. Politisch und wirtschaftlich sieht es allerdings erheblich düsterer aus.
Der Südafrika-Korrespondent Wolfgang Drexler über den Brand des Parlamentsgebäudes in Kapstadt, ein Symbol für die Demokratie des Landes. Herr Drexler, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gerne. Ich bedanke mich.
Die EU hat sich den European Green Deal auf die Fahnen geschrieben, ein Fahrplan für nachhaltiges Wirtschaften in Europa, und zwar in allen Politikbereichen. Wir schauen dabei auf die Kultur. Gestern stand hier in Fazit grünes Drehen im Mittelpunkt, all das, was sich beim Filmemachen verbessern lässt. Heute gucken wir auf die Museen. Wie können Kunsthäuser grüner werden? Damit befasst sich Stefan Simon schon seit einigen Jahren. Er ist der Nachhaltigkeitsexperte der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und fordert eine Klimataskforce für Museen. Guten Abend, Herr Simon.
Guten Abend, Frau Bürger.
Sind unsere Museen CO2-Schleudern?
Ja, ganz sicher. Sie sind im urbanen Kontext, wenn man ihre Energieverbräuche, ihre CO2-Verbräuche sieht, an der oberen Spitze, vergleichbar mit Krankenhäusern, Computer-Serverzentren und so weiter. Also sind sicherlich ganz oben, wenn man sie auf ihre Quadratmeter hochrechnet. Im absoluten Betrag sind sie natürlich auch nur kleine Flämmchen in der CO2-Bilanz. Also da lässt sich das nicht vergleichen mit den großen Braunkohlekraftwerken, die wir in Deutschland stehen haben. Ich glaube, 7 der größten 10 Emittenten Europas stehen in Deutschland. Das ist eine ganz andere Liga. Da sprechen wir von Gigatonnen. Und wir bei den Museen sprechen von jährlich ca. 30.000 Tonnen CO2, die wir durch vor allem unsere Klimatisierung freisetzen.
Klimatisierung, sagen Sie, das wäre jetzt meine Frage, auf was Sie sich da stützen. Also es fängt ja bei dem Papier an, das man für Publikationen und Flyer benutzt, eben bis hin zur Klimaanlage. Gibt es verlässliche Zahlen über den Energieverbrauch der staatlichen Museen in Berlin?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist genau die Hürde, vor der auch ich in meinem kleinen Forschungslabor in Charlottenburg seit über 10 Jahren stehe. Denn so richtig einfach ist das nicht, an die Daten ranzukommen. Vor allem nicht in so einem komplexen Forschungsnetzwerk, wie das die Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist. Aber natürlich kann man über die Jahre Daten finden. Das ist im einen Museum etwas einfacher als im anderen. Aber wir wissen schon, welche CO2-Bilanzen wir haben, welche Energieverbräuche wir haben für unsere Klimatisierung, für Heizen, für Elektrizität. Das haben wir zumindest im Groben einen Überblick. Also wir haben jetzt auch einen Nachhaltigkeitsbeauftragten in der SBK, ein kleines Team von 2 Personen, und die werden sich im Rahmen der grünen Inventur in diesem Jahr dran machen, versuchen, diese Beiträge aufzuschlüsseln. Und da steht die Klimatisierung ganz, ganz oben auf der Liste.
Die ist ja jetzt nicht wichtig dafür, dass es das Publikum schön warm hat, sondern dafür, dass die Kunstwerke erhalten bleiben. Sie sind studierter Chemiker, leiten das kunsttechnologische Rathgen-Forschungslabor der Staatlichen Museen Berlin. Sie können genau berechnen, welche Temperaturen, welche Luftfeuchtigkeit Kunstwerke brauchen, um langfristig erhalten zu bleiben. Was ließe sich denn hier unter Klimaschutzaspekten verbessern? Wo müsste da vielleicht auch ein Umdenken ansetzen?
Ja, das Umdenken ist lange überfällig, und das wundert uns natürlich schon auch ein bisschen, dass wir praktisch auf internationalen Tagungen sprechen, dass wir eigene Tagungen organisieren. Vor 10 Jahren haben wir zum 125. Geburtstag unseres Labors eine Tagung organisiert, die unter dem Titel stand, das Grüne Museum oder auf dem Weg zum Grünen Museum. Es wundert uns schon, dass da so wenig auf die Expertise zurückgegriffen wird, die wir tatsächlich haben bei der Frage, wie kann man denn nachhaltig mit der Frage, das Kunst- und Kulturgut zu erhalten, umgehen. Und da ist es ist wirklich wichtig zu sagen, okay, die Temperaturen zum Beispiel, die wir in unseren Museen haben, die richten sich nicht am konservatorisch Notwendigen aus, sondern die richten sich an der Behaglichkeit unserer Besucher und vor allem unserer Mitarbeiter aus.
Ernsthaft?
Ja, die Mindesttemperatur von 19 oder 20 Grad, die sie im Museum haben, kein Kunstwerk sagt, ich hätte gerne diese Temperatur. Die meisten Kunstwerke würden sich vielleicht bei 15, bei 12 Grad wesentlich besser fühlen. Aber das ist nicht mehr so für uns Menschen. Da kommt dann der Arbeitsschutz und auch die Behaglichkeitsanforderungen der Menschen und sagen, ja, wir hätten gerne 19 oder 20 Grad. Und das bedeutet natürlich gerade im Winter enormen Befeuchtungsbedarf. Sie müssen die trockene Winterluft befeuchten. Und generell muss man sagen, auch die relative Feuchte, die man im Museum immer wieder so als Plus-Minus-Dilemma nimmt, also diese sogenannten 50% relative Feuchte, die immer wieder auftauchen, auch die lehnen sich am technisch Möglichen an und nicht am konservatorisch Notwendigen. Und das ist eine Aussage, die wir seit 15 Jahren treffen und wo wir uns schon immer wundern, dass wir eigentlich nicht gehört werden, nicht von den Museumsdirektoren, nicht von unseren Präsidenten und von unserem Ministerium, sondern man hat sich wirklich viele Jahre lang gedacht, diese Klimadebatte, die findet nicht bei uns statt oder die hat mit unseren direkten Arbeiten eigentlich nichts zu tun. Und das ist schon relativ frustrierend gewesen.
Vielleicht lässt sich das ja jetzt unter einer grünen Kulturstaatsministerin Claudia Roth besser umsetzen. Sie fordern eine grüne Taskforce für die Museen. Was stellen Sie sich da genau drunter vor?
Ja, wir haben das vor über 2 Jahren in einem offenen Brief an die Kulturstaatsministerin damals gefordert mit 25 Kollegen, Kolleginnen aus Deutschland. In dem Kulturbereich gibt es natürlich sehr viel Expertise, aber leider an der Stelle Herausforderung des Klimawandels und grünes Museum oder überhaupt ökologische Transformation des Kultursektors ist diese Expertise nahezu nicht vorhanden. Und da muss einfach ein Experten, ein Team gebildet werden, eine Gruppe. Es gab auch mal einen Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grüne im Bundestag im Anfang dieses Jahres, wo eine Green Culture Desk gefordert wurde, die auch entsprechend finanziell ausgestattet wird mit ungefähr 100 Millionen Euro für die ersten 3 Jahre. Und ein Teil dieser Culture Desk ist tatsächlich auch diese professionelle Beratung für die Kultureinrichtungen mit den Fragen des Klimawandels und der ökologischen Transformation umzugehen. Und dazu brauchen sie eben keine Museologen oder vielleicht nur wenige Museologen, aber sie brauchen vor allem Naturwissenschaftler, Klimaforscher, Geografen, Sozialwissenschaftler, Menschen, die sich mit den Fragen des Klimawandels auseinandersetzen und dann auch professionelle Antworten geben können. Und das ist die von uns 2019 tatsächlich exklusiv für die Herausforderung des Klimawandels geforderte Klimataskforce.
Welche Museumsbauten sind denn besonders problematisch? Die historischen Gebäude oder moderne Neubauten?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, die immer wieder kommt. Landläufig denkt man sich, dass die modernen Gebäude doch so viel nachhaltiger und ökologischer sind. Aber dem ist nicht so. Das Gegenteil ist der Fall. Moderne Gebäude unterscheiden sich von den historischen vor allem dadurch, dass sie meistens inzwischen mit Klimatisierungen ausgestattet sind. Und diese Klimaanlagen sind nun mal der Klimakiller in unserem musealen Bereich. Sie laufen 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Sie haben sehr, sehr hohe Anforderungen, restauratorische Anforderungen. Man sagt immer, die Nutzeranforderungen an die Umgebungsbedingungen sind sehr, sehr eng. Viel zu eng, nach meiner Überzeugung. Und dadurch ist das sehr, sehr teuer. Und deswegen sind die Energieverbräuche, die CO2-Bilanz bei modernen Gebäuden in aller Regel, und das kann ich für meine Arbeiten sagen, in den USA, wo ich Museen untersucht habe, aber auch in Deutschland, auch in Europa, sind die modernen Museen deutlich schlechter als die alten. Und da ist die sogenannte graue Energie, also die im Gebäude gebundene Energie, im Zement gebundene, im Glas, im Stahl gebundene Energie noch gar nicht mit eingerechnet. Die müsste man ja eigentlich, um ehrlich zu sein, auch noch dazu rechnen, damit man eine ehrliche und aufrichtige Klimabilanz dieser Museen macht. Und da ist es schon so, dass wir seit Jahren, wissen Sie, ich bin für diese Bauten denn nicht zuständig, das ist ja nicht unser Fachbereich, aber dass wir seit Jahren uns mit 7 Meilenstiefeln in die andere Richtung bewegen. Wir bauen immer klimafeindlichere Gebäude und sind gerade dabei, die klimafeindlichsten unserer Geschichte zu bauen.
Ja, diese Kritik trifft, Sie meinen wahrscheinlich das Museum der Moderne in Berlin. Meinten Sie, ne? Hat von Anfang an die rote Karte der Kritiker bekommen. Die sagen, das ist ein ökologisches Desaster. Ist daran denn jetzt noch was zu ändern eigentlich?
Ich würde sagen, Änderungen in diesem Stadium können nur marginaler Natur sein. Man kann hier 5% rausschlagen, da 10%. Ich habe über diese ganzen Themen auch ausführlich mit meinen Vorgesetzten natürlich in der Stiftung Preußischer Kulturbesitz gesprochen. Ich glaube, dass das Modell und das Projekt, so wie es vorliegt, einfach ein Denkmal der Klimafeindlichkeit ist. Ich bin dafür nicht zuständig, das ist nicht meine Kompetenz, ich kann dazu eigentlich gar nichts sagen, aber es ist sicherlich, wie der Freitag so schön geschrieben hat, das ist ein Projekt, das den Charme eines Haarsprays aus den 70er Jahren mit FCKW versprüht und das ist heute peinlich für Bürger und das wird in 5 Jahren, wenn das Museum eröffnet wird, noch viel peinlicher sein. Also ich denke, es wäre wirklich angebracht, bei allen Neubauten sich zu überlegen, was kann man denn noch richtig machen, ohne jetzt nur kosmetische Veränderungen zu machen, weil das ist eigentlich am Ende noch schlimmer, wenn man nur so ein bisschen Greenwashing betreibt, ja, hier was marginal verbessert und dort. Das ist wie ein Haus, was auf einem falschen Fundament steht. Das Konzept dieses Gebäudes und viele anderer Museumsbauten ist einfach nicht für das 21. Jahrhundert geeignet und nicht tragfähig.
Dann schauen wir doch nochmal kurz dahin, wo es gut läuft. Kultur ist in Deutschland Ländersache und doch stehen ja alle Museen, Bibliotheken, Archive vor ähnlichen Problemen. Gibt es in anderen Ländern Modellprojekte, an denen sich die Berliner Museen orientieren könnten?
Ja, es gibt Modellprojekte, es gibt nicht viele. Wir machen seit 10 Jahren die Roadshow, das Grüne Museum im deutschsprachigen Raum mit Fachvorträgen, wo wir eine Plattform aufgebaut haben zum Austausch über diese Themen. Und es gibt schon Beispiele. Sie haben zum Beispiel in Dänemark das Depot des Nationalmuseums in Vejle. Das ist ein Depot, was mit 8 Kilowattstunden pro Quadratmeter und im Jahr auskommt. Das ist ungefähr der Faktor 50 zu einem durchschnittlichen Museum in Deutschland weniger. Also 50 mal so wenig, wie in Deutschland für sowas verbraucht wird. Und das ist schon ein Vorbild, also das Depot der Kollegen in Dänemark. Sie haben die California Academy of Science, ein grünes Museum in San Francisco. Sie haben die Tate in England, die den Klimanotstand 2019 erklärt hat. Sie haben das Centre Pompidou in Frankreich, wo man ähnliche Sachen versucht. Auch die Eremitage übrigens in St. Petersburg. Also es gibt durchaus Versuche, da weiterzukommen, aber man kann es auch nicht verleugnen. Die Kunstwelt, die Kulturwelt und der Klimawandel, die sind weit auseinander und es ist einfach überfällig, dass diese ökologische Transformation auch im Kulturbereich ankommt. Und wenn wir unsere Museen und unsere Ausstellungsgebäude und unsere Archive und Bibliotheken nicht nachhaltig bauen und auch nicht so bauen, dass sie nachhaltig betrieben werden können, dann missachten wir eigentlich eine unserer Grundaufgaben, nämlich das Kulturgut gut zu bewahren für die nächsten Generationen.
Stefan Simon, Nachhaltigkeitsexperte der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, erfordert eine Klimataskforce für Museen. Herr Simon, danke Ihnen fürs Gespräch.
Dankeschön, Dankeschön und schönen Abend.
Ihnen auch. Und morgen schauen wir dann hier in Fazit auf grüne Zoos.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Viktoria Egelau.
Die neue Vorsitzende der Kulturministerkonferenz, Isabel Pfeiffer-Pönsken, hat sich für Offenheit beim Umgang mit Objekten aus der Kolonialzeit ausgesprochen. Dazu sei eine digitale Plattform freigeschaltet worden, sagte die nordrhein-westfälische Kulturministerin der Nachrichtenagentur dpa. Dort könnten sich Herkunftsländer melden, die Fragen haben. Unter anderem geht es um rund 1100 Bronzen aus dem Palast des damaligen Königreichs Benin, das heute zu Nigeria gehört. Sie stammen größtenteils aus britischen Plünderungen und werden derzeit in rund 20 deutschen Museen gezeigt. Ziel der neuen Bundesregierung sind substanzielle Rückgaben in diesem Jahr. Kulturstaatsministerin Claudia Roth will alle deutschen Museen mit Benin-Bronzen im Januar zusammenbringen. Berlins Kultursenator Klaus Lederer hat sich zurückhaltend zu einem zentralen Gedenkort zur Aufarbeitung deutscher Kolonialgeschichte geäußert. Die dezentrale Erinnerungsarbeit stehe für ihn an erster Stelle, sagte Lederer dem evangelischen Pressedienst. Dies entspreche auch dem Auftrag des Berliner Abgeordnetenhauses. Lederer zufolge wird derzeit ein gesamtstädtisches Konzept zur Erinnerung an den Kolonialismus erarbeitet. Wenn als Ergebnis ein zentraler Lern- und Erinnerungsort entstünde, würde er das zwar begrüßen, ein solcher Ort könne aber nur gemeinsam mit dem Bund realisiert werden, so Lederer weiter. Der kenianische Umweltschützer und Expeditionsleiter Richard Leakey ist mit 77 Jahren gestorben. Das teilte Kenia-Staatschef Uhuru Kenyatta am Abend mit. Leakey leitete in den 70er Jahren Expeditionen, bei denen bahnbrechende Funde von Fossilien früher Verwandter des Menschen gemacht wurden. Sie trugen dazu bei, die Theorie von der Entstehung der Menschheit in Afrika zu belegen. Leakeys berühmtester Fund gelang ihm 1984 mit dem nahezu vollständigen Skelett eines Homo erectus. Es wurde als Turkana Boy bekannt. 1989 wurde Leakey zum Leiter des Kenya Wildlife Service ernannt. Als Chef der Nationalparks kämpfte er gegen die weit verbreitete Wilderei von Elefanten. Die Münchner Fernseh- und Filmkritikerin Ilse Kümpfel-Schliegmann, genannt Ponki ist tot. Die freie Journalistin wurde mit ihrer Kolumne Ponki sieht fern bekannt, die seit 1956 in der Münchner Abendzeitung erschien. Sie verfasste auch Filmkritiken. Nach Informationen der Abendzeitung und der Süddeutschen Zeitung starb Kümpfel-Schliegmann am 30. Dezember und wurde 95 Jahre alt. Laut SZ liebte die Leserschaft Ponki für ihre pointierten Urteile, Filmschaffende dagegen hätten sie gefürchtet.
Fazit: Die Kultur vom Tage im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
Neben dem litauischen Kaunas und Novi Sad in Serbien gibt es noch eine weitere europäische Kulturhauptstadt in diesem Jahr, Esch-sur-Alzette. Das ist die zweitgrößte Stadt in Luxemburg. Damit bekommt eine Region Aufmerksamkeit, die sich intensiv mit dem Strukturwandel beschäftigt. Geprägt vom Erzbergbau, von Eisenhütten und Walzwerken. Es heißt, über Jahre hätten Minen und Malocher die Gegend bestimmt. Ich bin verbunden mit Nancy Braun. Sie ist Generaldirektorin der Kulturhauptstadt Esch, verwendet für sich aber den Titel Generaldirektor. Guten Abend, Frau Esch.
Guten Abend.
Ich wurde da extra darauf hingewiesen, war ein bisschen überrascht, warum Sie da so viel Wert drauf legen.
Auf den Generaldirektor?
Ja.
Ja, das ist einfach, wie soll ich sagen, passt eigentlich zu mir. Und ist auch natürlich ganz schön, wenn es einfach mal ein paar Fragen aufwirft. Also ich finde es einfach sehr passend, würde ich mal sagen.
Reden wir über Esch. Damit rückt ja nicht nur dieses 36.000 Einwohnerstädtchen als Kulturhauptstadt nach, sondern eine ganze Region. 18 weitere Gemeinden im Süden Luxemburgs und im angrenzenden Frankreich sind da ja mit angeschlossen. Wie kommt das?
Ja, ich glaube, die Stadt Esch mit der Region hat das Potenzial erkannt, welches ein Kulturhauptstadtprojekt für eine Stadt respektive eine Region bringen kann. Sagen, natürlich geht es um Kultur, die artistische Kreation zu dynamisieren, respektive auch den interdisziplinären Dialog zu fördern. Aber ich glaube, auf der anderen Seite geht es natürlich auch der Stadt und der Region selbst darum, das Potenzial der Stadt in den Vordergrund zu bringen, respektive die Region in den Vordergrund zu bringen, die verschiedenen Facetten, die dieser südliche Teil von Luxemburg respektive der nördliche Teil von Frankreich darstellt. Neue Strukturen aufbauen, sowie bestehende in ein neues Licht setzen, touristische Entwicklung in den Vordergrund stellen, wirtschaftliche Entwicklung dynamisieren, die Stadt einfach die Region auf die Landkarte setzen.
Wer das jetzt nicht kennt dort, diese Gegend, reich geworden ist sie durch den Abbau von Eisenerz. Man spricht auch vom Land der roten Erde. Welche Spuren der Vergangenheit sind noch da, prägen Esch und die Region?
Also Spuren sind noch einige da, weil man wirklich sieht, was die Industrie hinterlassen hat. Aber ich denke, momentan und auch wenn man jetzt ein bisschen in die Zukunft schaut, ist dieser industrielle Reichtum, der Luxemburg jetzt so erfolgreich gemacht hat, ist dieser Teil vom Land aber jetzt zum Hotspot für Forschung, Innovation und Technologie geworden. Dieser Wandel vollzog sich jetzt in weniger als 20 Jahren und heute ist Esch-Alzette zum Beispiel bekannt für Innovation, Wissenschaft und Technologie. Die Uni ist mittlerweile sehr bekannt, das Universitätsviertel, ein weiterer Ort, an denen sich heute bedeutende Forschungseinrichtungen finden, haben die traditionelle Stahlindustrie, wie sie sich da eigentlich über Jahre entwickelt hat, abgelöst und ermöglichen jetzt eine andere Generation, ihre Zukunft hier zu gestalten. Und das ist eigentlich von diesem Red Earth to Grey Matter ist eigentlich ein sehr schöner Slogan, um dieser Transformationsprozess von dieser Region in den Vordergrund zu stellen.
Von der roten Erde zum grauen, wie würden Sie
Gray,
das übersetzen?
Gray Matter. Von der roten Erde zur wie sagt man das, graue Substanz.
Machen wir mal das Beispiel vielleicht eines Tourismusprojekts zum Beispiel jetzt. Es gibt einerseits viele riesige Industriedenkmäler, aber demgegenüber steht dann so ein Projekt wie das Biosphärenreservat Minette, von der UNESCO geschützt. Wie müssen wir uns das vorstellen? Nachhaltiger Tourismus, der ja auch für jede europäische Kulturhauptstadt zentral ist.
Genau, also Tourismus ist auch ein sehr wichtiger Punkt in unserem Projekt. Sie haben es jetzt eben gerade angesprochen, das Manet Biosphere UNESCO-Label oder das UNESCO-Reservat, welches Ende 2020 hat die Region dieses Label bekommen. Tourismus ist sehr wichtig in der Art, dass wir wünschen, dass die Touristen und nicht nur die Touristen aus dem Ausland, aber auch lokal, national gesehen, diesen Süden erkunden. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten mit zwei neuen Projekten. Das eine heißt das Minette Trail. Dies ist ein Wanderweg über 90 Kilometer, die eigentlich den ganzen Süden miteinander verbindet. Und man kann eigentlich dann sehr schön zu Fuß die Natur erkunden. Und wer Lust hat, hat dann auch noch die Möglichkeit, in jeder Gemeinde befindet sich, wir nennen das in Luxemburgisch ein Kabäischen. Es ist eigentlich eine relativ einfache Unterkunft, wo man dann abends dann auch schlafen kann. Und was macht es dann auch noch so speziell für uns in dem Kulturhauptstadtjahr ist, dass wir auch ein kulturelles Programm rund um diesen Trail aktivieren werden. Mhm. Wer dann aber nicht zu Fuß laufen möchte, kann das Ganze auch mit einem Fahrrad machen.
Ich dachte, mit einem Esel, sagen Sie jetzt.
Das kann man auch probieren. Wäre natürlich auch eine nette Abwechslung, würde ich mal sagen. Aber wie gesagt, das Ganze kann man auch mit dem Fahrrad machen. Und das ist eigentlich, sind es beide sehr wunderschöne und tolle Möglichkeiten, auf der anderen Seite diese reichhaltige Natur zu erkunden, aber auch auf der anderen Seite diese Industriegeschichte, die diese Region hat, zu sehen und zu spüren und diesen Wandel auch zu sehen. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, diese Region kennenzulernen.
Sie haben Ihr Programm unter das Motto Remix gestellt. Wofür steht dieser Begriff Remix?
Remix, ja, das ist eigentlich ein Begriff. Wir haben es Remix Culture genommen als Leitmotiv, wo wir eigentlich alles Bestehende, was wir kennen an Kultur, einfach zusammenbringen, neu mischen, um Neues zu erstellen. Wieder etwas aus dem Bestehenden, etwas die Transformation davon zu stimulieren und Neues zu erzeugen. Und mit diesem Leitmotiv ergeben sich vier verschiedene Achsen. Das heißt, das Projekt, das ganze Kulturhauptstadtprojekt, das Programm dreht sich um Remix Nature, Remix Europe, Remix Art und Remix Yourself. Und die Projekte, die man dann halt eben in diesem Kulturhauptstadtprogramm sehen kann, spüren kann, mitmachen kann, drehen sich um diese verschiedenen Themen, die entweder es nur ein Thema angesprochen oder mehrere. Da haben die Projektträger, die da diese Projekte aufbauen und entwickeln, die hatten da freie Hand, um sich das dann auszudenken, wie die Projekte sich dann, um welches Thema sie sich drehen sollen und dann halt eben Neues zu erstellen.
Die Region um Esch hat ja in der Vergangenheit auch zehntausende Arbeiter aus vielen Ländern Europas angeworben, angezogen. Die Einwanderer haben die Region verändert. Wie spiegelt sich das in Ihrem Kulturhauptstadtprogramm?
Das ist sehr interessant und ich denke auch ziemlich spezifisch für Luxemburg. Zum Beispiel in Esch oder im Süden von Luxemburg wohnen über 120 verschiedene Nationalitäten. Jede Nationalität ist eigentlich mit eingebunden in diesem Programm. Dadurch, dass wir 2019 ein Projektaufruf gemacht haben, konnte sich jeder da melden, um da ein Projekt einzureichen. Und dadurch ist es halt eben auch durch diese verschiedenen Nationalitäten, durch diese verschiedenen Kommunitäten, die es da im Süden gibt, aber nicht nur im Süden Luxemburgs, sondern auch national. Jeder konnte da ein Projekt einreichen, macht das Projekt und der Programm halt eben auch so reichhaltig und so vielfältig, weil da so viel Verschiedenes zusammenkommt und miteinander vermischt wird.
Ab dem Sommer zeigt die Kunsthalle Esch dann eine Ausstellung zum Thema Stahldesign. Diese Kunsthalle ist ja auch noch neu, ne?
Genau, die Kunsthalle, die wurde jetzt Anfang Oktober wurde die eröffnet. Und das ist natürlich auch zum Beispiel ein sehr schönes Beispiel, was man unter Nachhaltigkeit versteht, respektive Transformation. Das ist ein früheres Möbelgeschäft, welches die Stadt Esch gekauft hat und als Kunsthalle jetzt umfunktioniert hat. Und auch in dieser Kunsthalle werden dann verschiedene Projekte im Rahmen von 2022 gezeigt. Aber es ist natürlich, und das ist halt eben auch, auch das, was so wichtig ist an Kulturhauptstadtprojekten, ist, Impact zu schaffen. Und dadurch, dass Esch jetzt diesen Label hat, gibt es auch der Stadt Esch sehr viele Möglichkeiten, Strukturen, existierte Strukturen in den Fokus zu stellen, aber auch neue Strukturen zu schaffen, um dann auch nach dem Jahr 2022 weiterzuarbeiten und Kultur, würde ich mal sagen, prioritär ins Schaufenster zu stellen.
Nancy Braun, Generaldirektor der Kulturhauptstadt 2022, Esch-sur-Alzette in Luxemburg. Los geht's offiziell am 26. Februar und die eigene Homepage gibt schon jetzt einen großen Überblick über das Jahresprogramm. Frau Braun, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Herzlichen Dank Ihnen.
Von der Kunst des Verbindens. Eine Reihe über Brücken.
Rund um den Jahreswechsel beschäftigen wir uns ja aus ganz verschiedenen Perspektiven mit Brücken, heute mit alten Brücken, die überdauert haben. Die Geschichte des Brückenbaus begann ja schon in vorgeschichtlicher Zeit. Mit umgestürzten Bäumen und Lianen, Steinen und hölzernen Planken wurden behelfsmäßig kurze Distanzen überwunden. Die allerersten Brückenbauer haben sich ihre Konstruktionsideen von der Natur abgeguckt, aber auch moderne Brückenbauten basieren auf den statischen Prinzipien im Grunde der archaischen Vorgänger. Robert Brammer hat Brückenkonstruktionen aus der Antike entdeckt, die noch heute existieren.
Die vielleicht älteste Brücke der Welt, sie liegt an der Ostküste des Peloponnes, auf dem Weg von Epidaurus nach Nauplion. Die Brücke von Kasami ist auch nach 3000 Jahren noch gut erhalten. Eine Steinbrücke quert ein meist ausgetrocknetes Bachbett. In mykenischer Zeit war sie Teil einer Militärstraße. Wenn Pausanius, der griechische Reiseschriftsteller und Geograph, seinerzeit über die Festungsmauern von Tyrins berichtet, dann beschreibt er in seiner Faszination auch die Kunst antiker Brückenbauer.
Die Mauer, die allein von den Ruinen noch übrig ist, ist ein Werk der Kyklopen und aus unbehauenen Steinen gebaut. Jeder Stein so groß, dass auch der kleinste von ihnen von einem Gespann Maultiere überhaupt nicht von der Stelle bewegt werden könnte.
Die Brücke wurde wahrscheinlich um 1300 vor Christi in kyklopischem Mauerwerk erbaut. Dafür wurden große, nur grob zugerichtete Steine ohne Mörtel verbaut. Die ersten Bogenbrücken aus Naturstein wurden wahrscheinlich aber von den Römern konstruiert. Die älteste und bis heute im Ursprungszustand erhaltene ist die 62 vor Christi vollendete Pont Fabricius in Rom, die 2 Kilometer entfernte Engelsbrücke wahrscheinlich aber die berühmteste. Zumindest galt die Pont Aelius in der Antike als die schönste Brücke der Welt, und das ist sie für viele noch immer. So auch für den im Herbst verstorbenen Bauingenieur und Brückenbauexperten Jörg Schleich, der unzählige Brücken und Türme realisierte, aber auch das Zeltdach des Münchner Olympiastadions.
Also ein wunderschönes Beispiel ist die Engelsbrücke mit der Engelsburg in Rom, nicht? Wo ja die Brücke und die Engelsburg aus demselben Stein ist, nicht? Also wo die Brücke ihre Fortsetzung in der Engelsburg findet oder die Engelsburg ihre Fortsetzung in der Brücke findet. Und wenn man es dann näher anguckt, ist eigentlich gar nichts Besonderes. Aber wie sie doch sich dann eben, wenn man es dann näher betrachtet, einen Geist ausstrahlt, der diesen Ort charakterisiert.
Römische Brücken prägen bis heute die europäische Baukunst. So auch die Pont du Gard bei Nîmes, für den Architekten und Bauingenieur Werner Sobeck eine Meisterleistung des Ingenieurbaus.
Die Römer haben das, denken Sie an den Pont du Gard, es da zu allerhöchsten Leistungen gebracht. Was die Präzision des Behauens der Steine betrifft, als auch was die Fantasie der Lösungsformen betrifft, also von 4-5-geschossigen Aquädukten bis hin zu größeren Flussbrücken. Da war die große Stärke des römischen Brückenbaus.
3 Jahre lang sollen über 1000 Menschen am Aquädukt Pont du Gard gebaut haben, bis das Bauwerk im Jahr 14 nach Christi fertiggestellt war. Die Brücke aus gelbem Kalkstein besteht aus 3 übereinanderliegenden Reihen von Arkaden und 6 große Bogen überspannen den Fluss. Für viele Künstler war diese Brücke Inspiration und eine ganz außerordentliche Erfahrung. Jean-Jacques Rousseau beispielsweise schrieb in seinem autobiografischen Text Bekenntnisse:
Der Widerhall meiner Schritte ließ mich, als ich unter diesen mächtigen Bögen hindurchschritt, beinahe die Stimmen derer vernehmen, die sie erbaut hatten. Ich verlor mich wie ein Insekt in seiner Unermesslichkeit. Ich fühlte, machte mich klein zu gleicher Zeit, dass irgendetwas meine Seele erhob, und ich sagte mir seufzend, wäre ich doch als Römer geboren.
Isfahan gilt als die schönste Stadt im heutigen Iran, eine Stadt wie aus 1001 Nacht. Und genau dort befindet sich auch die älteste Brücke des Landes. Und ja, auch die Pul el-Scharistan, ein architektonisches Glanzstück der einstigen Oase, wurde vom römischen Brückenbau inspiriert. Ihre Steinpfeiler sollen aus dem 3. nachchristlichen Jahrhundert stammen. Als der britische Reiseschriftsteller Robert Byron im März 1934 Isfahan besuchte und sein Tagebuch unter dem Titel »Der Weg nach Oxiana« bald darauf zu einem Meisterwerk der Reiseliteratur werden sollte, da wusste er aber noch nichts von der Erderwärmung und konnte also auch nicht ahnen, dass der Fluss Sayan-Derut, der auf Persisch das Adjektiv lebensspendend trägt, heute fast ausgetrocknet sein würde.
Die Schönheit Isfahans teilt sich einem ganz unbewusst mit. Man fährt den Fluss entlang, in dessen trüb silbrigen Stromschnellen sich das Blau fängt, vorbei an lichten Gärten, über Brücken aus hellbraunen Ziegeln Bogen um Bogen zu Pavillons erweitert, in der Ferne die violetten Berge, und ehe man sich's versieht, hat sich Isfahan einem unauslöschlich eingeprägt, sein Bild in die Galerie jener Orte eingeschmuggelt, die jedermann insgeheim für die schönsten hält.
Antike Brücken, die die Jahrtausende überdauert haben. Morgen kehren wir in die Gegenwart zurück und begeben uns auf Radfahrerbrücken in Kopenhagen. Und was die Zeitungsfeuilletons am ersten Werktag des neuen Jahres beschäftigt, das weiß Klaus Pukatzki.
Mein Wort des Jahres, erklärt uns Klaus Brinkbäumer im Berliner Tagesspiegel, boostern. Es ist selten, dass ein englisches Wort so schnell zu einem allgegenwärtigen deutschen Verb wird. To boost heißt ankurbeln, stärken. Das Substantiv boost ist ein Schub und der amerikanische Booster daher Antreiber oder Antreiberin. Das Gendern darf natürlich nie vergessen werden. Ich muss wirklich nicht zu Sensibilität erzogen werden, klagt da ein Mann der Theaterbretter, den wir eher als einen lustigen Zeitgenossen kennen. Gendern ist nicht Sprachwandel, sondern ein künstlicher, politisch motivierter Eingriff in gewachsene Sprachstrukturen, sagt Dieter Hallervorden im Interview mit dem Tagesspiegel. Außerdem gibt es keinerlei wissenschaftliche Belege dafür, dass sich über die Veränderung der Grammatik gesellschaftlicher Wandel erzielen lässt. Der Kulturpressebeschauer bekennt, er ist gewiss kein Freund von allen Hardcore-Varianten des Genderns. Aber wenn wir heutzutage von Menschen mit schwarzer Hautfarbe sprechen und keine rassistischen Begriffe mehr verwenden, dann brauchen wir dafür wohl keine wissenschaftlichen Belege, um dieses als sinnvoll zu erachten. Aber was der alte Didi mit seinen 86 Jahren zu Corona sagt, ist nachahmenswert. Ich bin inzwischen 3-mal geimpft, treibe täglich vor dem Frühstück in gut durchlüfteten Räumen 1 Stunde Sport und trage außer Haus widerwillig, aber gehorsam eine blöde Maske. Daran können sich manch einer und manch ein Nee ein Beispiel nehmen. In der Silvesternacht ist die Scheibe des Kölner Wahlkreisbüros von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach eingeschlagen worden. Lesen wir in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Lauterbach selbst konnte sich bekanntlich schon vor seiner Ministerzeit nicht ohne Begleitung durch Personenschützer bewegen. Erfahren wir über das, was nicht so ganz vernunftbegabte Menschen anrichten. Routiniert wird das rein psychologisch geprägte Konzept der Ohnmachtserfahrung als Schlüsselerklärung herangezogen, wenn Gewalt gegen die Corona-Politik und deren Repräsentanten erklärt werden soll. Darin liegt eine doppelte Verharmlosung. Man überspielt, meint Christian Geier, die Rohheit gewalttätiger Übergriffe, wenn sie ohne nähere Einzelfallbetrachtung in Konzepte der Verständlichkeit eingepasst werden. Und damit auf an einen schönen Ort. Auch heute sind sie ein Hort der Freiheit, heißt es in der Tageszeitung Die Welt in einer Lobeshymne auf die gepflegte Gaststätte. Im Restaurant entwickelte sich im Laufe des 19. Jahrhunderts eine Form von bürgerlicher Geselligkeit, die den sozialen Zusammenhalt stärkte und das freiheitliche Streben des Individuums beförderte, klärt uns Ute Kohn über die historischen Wurzeln des kultivierten Speisens in der Öffentlichkeit auf. Es ist vor allem das 19. Jahrhundert, in dem der Weihnachtsbaum sich so verbreitete, dass er zu einem Symbol für das Weihnachtsfest werden konnte, erfahren wir in der Tageszeitung Taz in einer weiteren historischen Lektion. Der Tannenbaum gehört zu den immergrünen Pflanzen, die sich die Menschen zur Wintersonnenwende schon immer gerne ins Heim geholt haben, weil sie die Hoffnung auf das nächste Frühjahr verkörpern. Bereits der Lorbeerkranz der alten Römer kündet von dieser Bedeutung, sagt der Historiker Stefan Zimmermann im Interview. Meist steht der Weihnachtsbaum bis zum Dreikönigstag in den Wohnzimmern, also bis zum 6. Januar. In sehr katholischen Gegenden auch bis zu Maria Lichtmess am 2. Februar. Und danach den Baum bitte umweltverträglich entsorgen.
Die Kulturpresseschau von und mit Klaus Pukatzki war das. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.